HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Das war ein Angriff auf das Herzstück der malischen Kultur, der malischen Seele. Und das muss bestraft werden.
Der Prozess muss zu etwas Nutze sein. Er muss nicht nur das Signal geben, dass man nicht einfach Menschen töten kann, sondern auch die Botschaft, dass man nicht eine Stätte des Weltkulturerbes zerstören kann. Alle diese Verbrechen werden strafrechtlich verfolgt werden. Von unseren nationalen Justizbehörden, aber auch in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof.
Anfangs waren fast alle Experten skeptisch. Tausende von Jahren konnten Generäle, Diktatoren und Rebellenführer straffrei Kriegsverbrechen begehen. Damit ist es jetzt vorbei.
Ich stehe heute vor Ihnen mit großem Bedauern und mit viel Reue. Die Anklage hat recht, ich bekenne mich schuldig.
Herr Al-Mahdi, angesichts der umfassenden und unterschiedlichen Schäden, die Ihre Tat verursacht hat, beziffert die Kammer Ihre Gesamtverantwortung auf 2,7 Millionen Euro.
Zerstörte Museen, zerstörte Mausoleen in Timbuktu und ein Gerichtssaal in Den Haag. Hier eine offene Wunde, dort der Versuch, sie zu verbinden. Über eine Entfernung von mehr als 4000 Kilometern und über einen Zeitraum von 5 Jahren hinweg. Im Sommer 2012 hatten islamistische Extremisten den Norden des Staates Mali in Westafrika unter ihre Kontrolle gebracht und waren in großer Zerstörungswut auf Menschen und auf deren heilige Stätten losgegangen. Mit Äxten, Schaufeln und Spitzhacken hatten sie 9 Mausoleen und die Pforte einer Moschee zertrümmert. Und welchen Schaden sie damit angerichtet haben, das hat der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag heute mit einer Summe von 2,7 Millionen Euro beziffert. Nachdem die Richter vor knapp einem Jahr bereits einen der Haupttäter, den Islamisten Ahmad al-Mahdi, zu 9 Jahren Haft verurteilt hatten, wegen der Zerstörung von Kulturgütern. Aber wie können nun die Menschen von Timbuktu entschädigt werden für die Zerstörungswut islamistischer Gewalttäter? Wer kann und wer soll diese Entschädigung leisten? Und welche Kraft hat ein Richterspruch aus Europa in einem Bürgerkriegsland wie Mali, wo sich brutale Gewalttäter nicht nur an heiligen Stätten, sondern auch an Leib und Leben vieler Menschen vergehen? Wie groß ist die Chance, dass auch solche Verbrechen geahndet werden? Die Richter und die Täter. Entschädigung für Timbuktu. So heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Die heutige Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofs ist die jüngste Entwicklung eines Verfahrens, das in mehrfacher Hinsicht eine Premiere ist. Zum ersten Mal wurde vor einem internationalen Strafgericht die Zerstörung von Weltkulturerbe verhandelt. Zum ersten Mal saß ein Islamist auf der Anklagebank dieses Gerichtshofs und zum ersten Mal hat überhaupt ein Angeklagter dort seine Tat gestanden und Reue bekundet. Meine Kollegin Claudia Sauter stellt uns diesen Angeklagten vor. Ahmad al-Mahdi, gegen den der Staat Mali, die UNESCO und 137 Einzelpersonen geklagt hatten und der im September letzten Jahres verurteilt wurde.
Al-Mahdi trug Anzug und Krawatte, als er im vergangenen Jahr vor dem Internationalen Strafgerichtshof aussagte. Nicht das traditionelle Gewand seines Stammes Kel Ansar, der Tuareg in der Region rund um Timbuktu. Anzug, gestreifte Krawatte und die schmale randlose Brille waren wahrscheinlich sorgfältig für seinen Auftritt gewählt. Hier saß einer, der ein Diplom als Lehrer besaß, der ein Beamter des staatlichen malischen Bildungssystems gewesen war. Eine respektierte Person des öffentlichen Lebens. Also ein ganz anderer Mann als der in der Anklageschrift beschriebene. Wollte Ahmad al-Mahdi die Richter an seine frühere bürgerliche Karriere erinnern? Was der Staatsanwalt zusammengetragen hatte, belegte die Wandlung des Ahmad al-Mahdi vom Lehrer zum Terroristen. Sie vollzog sich im Jahr 2012, als er sich den Islamisten der Ansar ed-Din anschloss. Diese Terrorgruppe kämpft für die Einführung der Scharia in Mali. Sie tötet Soldaten der Vereinten Nationen. Sie ist mit Al-Qaida im Maghreb verbunden. Und mit Hilfe von Ansar ed-Din machte Ahmad al-Mahdi eine neue Karriere. Nun nicht mehr Lehrer, sondern Chef der sogenannten Sittenwächter in Timbuktu, der Stadt, die die Islamisten unter ihre Kontrolle gebracht hatten. Als religiöser Aufpasser hatte al-Mahdi, ein Mann in seinen 30ern, plötzlich Macht. Weit mehr Macht als ein Lehrer. Zwar ordnete er nicht die Zerstörung der Mausoleen in Timbuktu an, das taten wohl seine Vorgesetzten, aber er organisierte die Vernichtung der islamischen Kulturgüter. Es waren Grabmäler muslimischer Scheichs, die die Bevölkerung jahrhundertelang als heilige Männer verehrt hatte. In den Augen radikaler Muslime gilt das als Götzendienst, als unislamisch, als Haram verboten. Und Al-Mahdi war mit großer Überzeugung dabei. Noch im Gerichtssaal von Den Haag beschimpfte er die UNESCO, die die Mausoleen zum Weltkulturerbe erklärt hatte, als Idioten. Al-Mahdi war es auch, der im Freitagsgebet in einer Moschee in Timbuktu die Angriffe auf die Mausoleen religiös rechtfertigt hatte. Er lieferte das ideologische Rüstzeug. Er orchestrierte die Zerstörungsorgie jener, die mit Spitzhacken und Meißeln Lehmziegel um Lehmziegel zerschlugen. Er wählte die Angreifer aus. Er besorgte die Werkzeuge. Als französische Truppen 2013 Timbuktu zurückeroberten, floh Al-Mahdi in den Niger. Dort wurde er 2015 festgenommen und an den Internationalen Strafgerichtshof überstellt.
Und dort ist er im September letzten Jahres zu 9 Jahren Haft verurteilt worden wegen der Zerstörung von Kulturgütern. Einem Schaden, den der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag heute mit einer Summe von 2,7 Millionen Euro beziffert hat. Mit dem Schutz von Kulturgütern kennt sich Professor Hermann Parzinger aus. Er ist Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Guten Abend.
Guten Abend.
Verschiedene internationale Abkommen sagen inzwischen, ja, die Zerstörung von Kulturgütern ist mehr als ein Affront gegen Kunst- und Kulturliebhaber. Die Zerstörung von Kulturgütern ist ein Kriegsverbrechen. Womit lässt sich eine solche Einschätzung begründen?
Nun, es ist sehr wichtig, das genauso einzuordnen, denn es ist ein Kriegsverbrechen, das ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Kunst- und Kulturgüter sind von enormer Bedeutung für den Zusammenhalt von Gemeinschaften, für kollektives Gedächtnis, für Identität. Und genau die will man ja immer zerstören, ob in Mali, ob in Syrien, ob im Irak. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, ein deutliches Zeichen zu setzen, denn das ist nicht nur Weltkulturerbe, das sind Kunstschätze, die die Identität der Menschen dort ausmachen und die sind sonst bei solchen Zerstörungen für immer verloren.
Nun könnte man aber auch sagen, fast im wahrsten Sinne des Wortes, lasst mal die Kirche, den Tempel, das Mausoleum im Dorf. Es gibt Verbrechen an Menschen, an Leib und Leben von Menschen, die viel eher den Namen Kriegsverbrechen verdienen als die Zerstörung von historischen Bauten. Man sollte diesen Begriff also nicht verwässern. Können Sie diesem Argument etwas abgewinnen?
Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, dass es unbestritten ist für alle, dass sozusagen Verbrechen gegen Menschen, gegen die Menschlichkeit wirklich das schlimmste denkbare Verbrechen ist. Ich glaube, man sollte das nicht gegeneinander aufwägen. Wenn Menschen zu Schaden kommen, ist das immer das Schlimmste. Aber Menschen, die geistige Nahrung, das, was sie zusammenhält, das, was ihnen sozusagen aus ihrer Geschichte, aus ihrer Vergangenheit heraus auch Zukunft gibt, das ist für menschliches Leben genauso bedeutsam. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das wirklich extrem bestrafen, wenngleich Zerstörung von Kulturgütern natürlich nie gleichgesetzt werden kann, wirklich mit Menschen, deren Leben zu Schaden kommt.
Sollte man dabei auch berücksichtigen, dass diejenigen, die solche Kulturstätten zerstören, damit auch ihre eigene Ideologie durchsetzen wollen, dass sie eine Schockwirkung erzielen wollen auf den Rest der Welt, dass sie womöglich auch geraubte Schätze als Finanzierungsquelle benutzen?
Ja, davon muss man ausgehen. Wir wissen das ja nicht nur eben hier was von den Vorgängen in Timbuktu in Mali, der sogenannte Islamische Staat in Syrien und im Irak. Diese Zerstörungen sind gefilmt worden, ins Internet gestellt worden. Zum Teil hat man etwa in Palmyra den Chefarchäologen dort wirklich brutalst ermordet. Man hat das antike Theater als Szenerie für Hinrichtungen missbraucht und all das ins Internet gestellt. Man will hier ganz bewusst dem sogenannten westlichen Konzept von Kulturerbe den Kampf ansagen. Aber es ist kein westliches Konzept. Wenn Sie sehen, wir hatten letztes Jahr hier eine Syrien-Konferenz über die Frage der Zukunft des Kulturerbes. Wenn man dort sieht, wie junge Syrer Aktivisten wirklich unter Einsatz ihres Lebens versuchen, kulturelle Stätten, die beschädigt sind durch Kriegshandlungen, zu schützen, zu bewahren, dann merkt man, wie wichtig das für die Menschen dort ist.
Nun braucht diese Entschädigungssumme, die der Internationale Strafgerichtshof festgesetzt hat, diese Summe von 2,7 Millionen Euro, nicht mehr in den Wiederaufbau dieser Gebäude gesteckt werden. Die sind seit Anfang letzten Jahres wieder aufgebaut. Aber Herr Professor Parzinger, lässt sich durch einen Wiederaufbau das Zerstörte auch wieder in vollem Umfang herstellen, gerade wenn sich die Zerstörungswut, wie Sie ja gerade geschildert haben, nicht nur gegen Steine gerichtet hat, sondern eben auch gegen den Geist, der da drin steckt. Lässt sich dieser Geist durch einen Wiederaufbau auch wiederbeleben?
Ich glaube, dass ein Wiederaufbau, der zerstört ist und der den Verlust solcher Denkmäler ungeschehen macht, dass das nicht möglich ist. Man muss aber trotzdem sehen, man muss ganz genau die zerstörten Städten beurteilen und sich anschauen, dokumentieren und sehen, was ist sinnvoll dort zu tun. Im Fall von Timbuktu, ich kenne die Einzelheiten nicht, aber dort, glaube ich, gibt es mit Sicherheit Heiligengräber, die man vielleicht völlig zerstört sind, die man wieder herrichten kann. Man kann die Zerstörten auch in einer Art und Weise so wieder instand setzen, dass sie sozusagen als Erinnerung für die Menschen dort eine Rolle spielen. Denn was natürlich diese ganzen Islamisten und Fundamentalisten erreichen wollen, ist, dass sie die Erinnerung der Gemeinschaften auslöschen wollen. Und das darf nicht geschehen. Also man kann nicht beliebig Ja oder Nein sagen, wir bauen wieder auf und alles ist wieder in Ordnung. Das Original, die Authentizität des Originals ist verloren, wenn etwas zerstört ist. Aber es geht darum, was wollen wir wirklich als Erinnerung auch an das Zerstörte wieder haben. Und das muss man wirklich von Fall zu Fall genau sehen und abwägen.
Nun scheint ja die Vernichtung von Kulturgut immer wichtiger zu werden als Mittel der Kriegsführung. 2001 haben die Taliban die Buddha-Statuen in Afghanistan gesprengt. Wir haben von den Zerstörungen in Palmyra in Syrien gehört im Rahmen des syrischen Bürgerkriegs. Und der Jurist Milos Wetsch, Professor für Europäische Rechts- und Verfassungsgeschichte in Wien, hat jüngst in der FAZ geschrieben, je stärker Kultur als schutzwürdig empfunden wird, je mehr sie nun auch dem Schutz des Völkerrechts und internationaler Strafgerichtshöfe unterstellt wird, umso attraktiver wird sie als Ziel für Angriffe. Droht also jetzt eine Spirale der Gewalt gerade auch gegen Kulturgüter?
Würde ich nicht unbedingt sagen, denn es begann ja eigentlich auch schon vorher. Und wenn man sich überlegt, gerade betrachten wir unsere deutsche Geschichte, Zweiter Weltkrieg, Aktion Entartete Kunst, der Vernichtungsfeldzug in der Sowjetunion, wo ganz bewusst Kunst- und Kulturgüter zerstört worden sind, mit dem gleichen Zweck. Das war schon immer eine Waffe, natürlich in unterschiedlichen Zeiten, in unterschiedlicher Intensität. Aber ich glaube, man darf davor nicht kapitulieren. Man muss diese Verbrechen als das bezeichnen, was sie sind. Und wir können davor nicht unsere Augen verschließen und nicht sagen, wir sprechen nicht darüber in der Hoffnung, dass dann weniger Kulturgüter zerstört werden. Wir müssen dafür sorgen, dass wirklich mit drakonischen Maßnahmen die Täter, wenn sie gefasst werden, bestraft werden und man wirklich klare Zeichen setzt.
Professor Hermann Partzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Vielen Dank.
Endlich erblickte ich die Stadt Timbuktu. Der erste Eindruck, den das lange ersehnte Reiseziel auf mich machte, war eben kein sehr günstiger. Denn da der Himmel dick überzogen und die Atmosphäre mit Sand erfüllt war, konnten die dunklen, schmutzigen Tonmassen der Stadt, durch die Sonne nicht beleuchtet, von dem umgebenden Sand und Schutt kaum unterschieden werden. Auch hatte ich keine Zeit, mich umzuschauen, da uns eine Schar Leute aus der Stadt entgegenkam, um den Fremden zu begrüßen und willkommen zu heißen. Es war dies ein bedeutungsvoller Augenblick für mich. Die geringste Blöße, die ich mir gab, der geringste Argwohn, den die bewaffnete Schar gegen mich fasste, konnte mir den Eintritt in die Stadt unmöglich machen und mich ins Verderben stürzen. Auf einen Wink von Alawate setzte ich mein Pferd in Galopp und sprengte, meine Flinte zur Hand, meinen Begleitern voraus, um die Entgegenkommenden zu begrüßen. Ohne Anstand erwiderten sie denn auch meinen Gruß mit vielen Salams. Da, im Augenblick des Erfolges, drohte mir eine ernstliche Gefahr. Einer der Männer redete mich auf Türkisch an. Ich hatte aber diese Sprache fast ganz und gar vergessen und die Anrede kam so unerwartet, dass ich nur mit großer Not eine passende Antwort finden konnte. Trotzdem, dass die Straßen und Gassen des Stadtviertels, welches wir zuerst betraten, so eng waren, dass kaum zwei Reiter nebeneinander passieren konnten, machte die dichte Bevölkerung und das wohlhabende Ansehen dieses Teils der Stadt einen großen Eindruck auf mich. So war ich denn endlich an dem Ziele meiner weiten westlichen Wanderung in dem lange ersehnten Timbuktu glücklich angelangt.
So beschrieb der deutsche Afrika-Forscher Heinrich Barth seine Ankunft in Timbuktu 1853, also fast genau 160 Jahre, bevor eine andere Schar, eine Schar von bewaffneten Islamisten, in eben dieser Stadt ihr Zerstörungswerk begann, an 9 Jahrhunderte alten Mausoleen und an der Pforte einer altehrwürdigen Moschee. Die Richter und die Täter. Entschädigung für Timbuktu, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Denn heute hat der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag verkündet, welche Entschädigung der Stadt Timbuktu zusteht für die Zerstörungen des Jahres 2012. Ludger Kazmierczak, unser Korrespondent in den Niederlanden, war bei der Urteilsverkündung dabei.
Kulturdenkmäler, so das Gericht, seien von großem emotionalen Wert für eine Bevölkerung. Die Zerstörung der 9 Mausoleen und einer Moschee im malischen Timbuktu sei daher auch ein Angriff auf die Würde und den Glauben der gesamten Gemeinschaft gewesen, erklärte der Vorsitzende Richter Raoul Pangalangan. Die Menschen in der Wüstenstadt hätten daher einen Anspruch auf Entschädigung. Die Kammer kommt zu dem Schluss, dass individuelle Entschädigungen wichtig sind, um zu zeigen, welche mentale Schmerzen und Ängste die Zerstörungen ausgelöst haben. Aber die Reparationen sollen der gesamten Bevölkerung von Timbuktu zugutekommen und kollektiven Charakter haben. Demnach sollen nicht nur die 139 Einzelpersonen, die sich der Schadenersatzklage angeschlossen hatten, entschädigt werden, sondern alle Bewohner der Stadt der 333 Heiligen. Der Korangelehrte Ahmad al-Faqih al-Mahdi war bereits im vergangenen Jahr wegen seiner Beteiligung an der Zerstörung der Kulturstätten zu 9 Jahren Haft verurteilt worden. Mit diesem Verbrechen, so das Gericht, habe al-Mahdi der Bevölkerung von Timbuktu nicht nur großen wirtschaftlichen, sondern vor allem auch mentalen Schaden zugefügt.
Mr. al-Mahdi.
Herr al-Mahdi, angesichts der umfassenden und unterschiedlichen Schäden, die Ihre Tat verursacht hat, beziffert die Kammer Ihre Gesamtverantwortung auf 2,7 Millionen Euro. Da der Angeklagte kein Vermögen hat, soll der dem Gericht angegliederte Opferfonds für die Reparationen aufkommen. Dieser internationale Fonds wird von den mehr als 120 Nationen finanziert, die sich dem Internationalen Strafgerichtshof angeschlossen haben. Bis zum Februar des kommenden Jahres soll der Trust for Victims klären, wie das Geld verteilt und eingesetzt wird. Neben der finanziellen Entschädigung, so Richter Pangalangan, seien aber auch noch andere Formen der Wiedergutmachung denkbar.
These collective reparations.
Diese kollektiven Entschädigungen können auch symbolischer Art sein, beispielsweise durch ein Denkmal oder eine Gedenkzeremonie, um öffentlich zu zeigen, wie sehr die Bevölkerung von Timbuktu moralisch gelitten hat. Mithilfe der UNESCO sind die meisten der im Sommer 2012 von Islamisten vernichteten Kulturdenkmäler wieder aufgebaut worden. Auch das damals schwer beschädigte Tor der Sidi Yahya-Moschee wurde restauriert und wiedereröffnet. Ahmad al-Faqih al-Mahdi hatte sich während des kurzen Prozesses zu seiner Verantwortung bekannt und sich für seine Taten entschuldigt. Er ist weltweit der erste Angeklagte, der wegen der Zerstörung von Weltkulturerbestätten verurteilt wurde.
Soweit der Bericht von Ludger Katzmierzak. Er ist unser Korrespondent am Sitz des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag. Zu 9 Jahren Haft ist der Angeklagte Ahmad al-Mahdi von diesem Gerichtshof verurteilt worden. Aber die Entschädigungssumme von 2,7 Millionen Euro, die die Richter darüber hinaus heute festgesetzt haben, die wird der Verurteilte, wie gerade gehört, nicht zahlen können. Dafür wird stattdessen der Opferfonds des Internationalen Strafgerichtshofs angezapft, gespeist aus Beiträgen der Staaten, die den Gerichtshof gegründet haben, darunter auch der Staat Mali. Professor Reinhard Merkel, Professor für Strafrecht und Rechtsphilosophie an der Universität Hamburg. Guten Abend.
Guten Abend.
Salopp gesagt haben wir es hier also mit einer Entschädigung aus der Staatskasse zu tun, und zu denen, die in diese Staatskasse eingezahlt haben, gehört auch noch der Staat, dessen Bewohner geschädigt wurden. Da könnte man sagen, Hauptsache es gibt eine Entschädigung, und wenn der Verurteilte nicht zahlen kann, dann zahlen eben andere. Aber was halten Sie als Strafrechtler und Rechtsphilosoph davon?
Naja, salopp gesagt haben Sie. Aber das ist tatsächlich als Problem schon erörtert worden, als das sogenannte römische Statut, also das Statut des Internationalen Strafgerichtshofs in Rom, verhandelt worden ist. Und man hat gesehen, das ist ja eine gänzliche Neuigkeit im Völkerstrafrecht gewesen, dass es so etwas überhaupt geben kann, im Anhang sozusagen zum Strafverfahren eine Reparationsforderung für individuelle Opfer. Das war was ganz Neues. Und dann hat man gesagt, regelmäßig werden die Täter nicht vermögend genug sein, angesichts der riesigen Opferzahlen, die völkerrechtliche Verbrechen regelmäßig haben. Und dann hat man diesen Fonds gegründet, 2002. Das ist sozusagen mitkalkuliert worden. Der Hintergrund ist die Überlegung, dass jedenfalls die Rolle der Opfer aufgewertet werden muss, dass es nicht nur um Strafe geht, also nicht nur um eine Art Vergeltung gegenüber den Tätern und auch um die Profilierung der völkerstrafrechtlichen Norm, sondern auch um die Opfer. Und deswegen hat es einen solchen Fonds gebraucht. Das liegt also sozusagen in der Perspektive der normalen Erwartungen des Gerichts.
Dieser internationale Strafgerichtshof ist ja, wenn ich es richtig sehe, der erste permanente Gerichtshof, der auf internationaler Ebene urteilen darf. Aber immerhin sitzen da Richter in Den Haag in den Niederlanden über Vorgänge, in diesem Fall im westafrikanischen Mali, zu Gericht. Das bedeutet ja zunächst mal einen Eingriff in die Souveränität eines Staates. Wie lässt sich ein solcher Eingriff rechtfertigen?
Ja, das ist ein Eingriff in die Souveränität. Nun ist das kein großes Problem, wenn der Staat, in dessen Souveränität eingegriffen wird, einwilligt und zustimmt. Mhm. Aber das ist gerade bei völkerrechtlichen Verbrechen sehr oft nicht der Fall. Und viele dieser Staaten, nehmen Sie mal Syrien oder nehmen Sie Libyen auch, als die Intervention da stattfand, viele dieser Staaten sind nicht Unterzeichner des Römischen Statuts, gehören also nicht dem der Staatengemeinschaft an, die den Völkerstrafgerichtshof trägt. Und dann braucht man eine besondere Legitimation dafür. Und das ist tatsächlich ein Problem, das ein bisschen unterschätzt wird auch in der Diskussion darüber. Man sagt gelegentlich, das sind so gigantische Verbrechen, da braucht es einfach einen Strafgerichtshof. Aber es gehört tatsächlich seit Thomas Hobbes zur politischen Philosophie des Abendlands, dass die staatliche Macht, und hier geht es um ein überstaatliches Gericht sogar, die eine Strafgewalt ausübt, sich dadurch legitimieren muss, dass sie vorher die Norm auch zum Schutz des Täters garantiert hat. Und wenn wir einen internationalen Strafgerichtshof haben und einen Täter, der in irgendeinem Land eine solche Tat begangen hat, dann ist diese Relation nicht gegeben. Dann gibt es keine Macht, die ihn vorher geschützt hat und jetzt sagt, nun wirst du verurteilt, weil du die Norm gebrochen hast.
Wenn aber der internationale Gerichtshof ja tatsächlich seit einigen Jahren arbeitet und genau so etwas versucht und auch Verfahren ja schon durchgezogen hat, dann muss er ja eine Möglichkeit gefunden haben, diese Lücke, von der Sie sprechen, zu überbrücken oder zu umschiffen oder wie auch immer.
Richtig. Das ist der Fall, das kann man auch begründen. Man muss nur klarstellen, dass es um Taten geht, die nicht nur irgendeine besondere ungeheuerliche Dimension haben. Nehmen Sie mal die Anschläge am 11. September 2001 in New York. Eine unglaubliche verbrecherische Dimension und trotzdem keine völkerstrafrechtlichen Taten. Man braucht also Taten, die sozusagen die ganze Welt betreffen, eine Norm antasten, die konstitutiv ist für das Verhältnis der Staaten überall zu ihrer Bevölkerung. Wenn eine solche Norm angetastet wird, wenn also Staaten selber organisiert große Verbrechen begehen, Genozide, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, werden regelmäßig mit staatlicher Unterstützung oder von Staaten selbst organisiert begangen. Dann wird diese Grundnorm, die überall auf der Welt die Bevölkerung gegenüber ihrem eigenen Staat schützt, angetastet. Und dadurch wird die gesamte Welt zuständig. Und in diesem Sinne lässt sich legitimieren, dass es ein Völkerstrafgericht gibt, einen internationalen Strafgerichtshof. Das ist inzwischen sozusagen zu Ende diskutiert.
Hilft bei der Einschätzung solcher Fragen auch immer die Frage, was würde passieren, wenn die Weltgemeinschaft jetzt mal in Gestalt des internationalen Strafgerichtshofs nicht reagieren würde auf Vorgänge in einem bestimmten Staat?
Richtig. Das hat schon dem Verfahren, sozusagen dem Urverfahren im Völkerstrafrecht, nämlich dem Nürnberger Kriegsverbrecherprozess von 1946 zugrunde gelegen. Das klare Bewusstsein, wenn solche ungeheuerlichen Taten ungesühnt bleiben, weil sie von Staats wegen sozusagen organisiert und begangen worden sind und deswegen außerhalb eines nationalen Strafgesetzbuchs lagen, dann würde das Rechtsbewusstsein der gesamten Weltbevölkerung erschüttern. Und das ist richtig. Und daran muss man auch in solchen Fällen immer wieder erinnern.
Wie weit sind denn die Juristen in den Gerichten und auch in den Gesetzgebungen da mitgekommen bei dem Versuch zu definieren, ganz klare Konturen zu zeichnen und Grenzlinien zu ziehen und zu sagen, diese Verbrechen sind Verbrechen, die gehören vor den internationalen Strafgerichtshof und die sind es nicht.
Nun, das unternimmt zu einem großen Teil schon das Statut des internationalen Strafgerichtshofs. Wir haben in den drei großen Verbrechenskategorien Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen, Kriegs- und Bürgerkriegsverbrechen, sind das heute über 50 einzelne Tatbestände, die ausbuchstabieren, welche Taten dazu gehören. Unter anderem eben auch Angriffe auf Gebäude, die dem Gottesdienst, der Wissenschaft, der Kultur oder geschichtlichen Denkmälern dienen. Das hat ja nun in dem Fall Timbuktu eine Rolle gespielt. Das ändert nichts daran, dass diese Tatbestände weiter mit genauen Konturen versehen werden müssen. Das ist noch eine Aufgabe für die Zukunft. Aber man kann sagen, dass der internationale Strafgerichtshof auf einem relativ guten Weg ist. Es gibt einzelne Streitereien um die Grenzen dieser Tatbestände. Die gibt es im innerstaatlichen Strafrecht natürlich auch.
Professor Reinhard Merkel, Professor für Strafrecht und Rechtsphilosophie an der Universität Hamburg. Vielen Dank. Die Richter und die Täter. Entschädigung für Timbuktu. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Und jetzt kehren wir nochmal in das unzerstörte Timbuktu zurück, so wie es der deutsche Afrika-Forscher Heinrich Barth 1853 kennenlernte.
Timbuktu liegt nur wenige Meter über dem mittleren Niveau des Niger und ist etwa 14 bis 16 Kilometer von dem Hauptarme des Flusses entfernt. Die Stadt bildet ein etwa abgerundetes Dreieck, dessen Basis nach Süden, also nach dem Niger, gekehrt ist. Zeichnet sich die Stadt auch nicht durch ihre Größe aus, so unterscheidet sie sich doch durch ihre solide Bauart wesentlich von den hinfälligen Wohnstätten im ganzen übrigen Land. Die Häuser sind alle in gutem Zustand und die Zahl der Tonwohnungen betrug zur Zeit meiner Anwesenheit 980. Die der Mattenhütten belief sich entschieden ebenfalls auf einige hundert. Die Tongebäude zeigen einen mannigfaltigen, im Ganzen aber den Grundrissen pompejanischer Wohnungen sich annähernden Stil. Einige sind niedrig und unansehnlich, andere von größeren Dimensionen und mit einer Art zweiten Stockwerks versehen. Ja, selbst Versuche architektonischer Verzierung weisen einzelne Häuser auf. Die Dächer sind flach und mit einer Brüstung eingefasst. Das erwähnte zweite Stockwerk besteht bei den Häusern in einem auf dem flachen Dach erbauten Zimmer, das aber immer nur die Fassade des Hauses einnimmt. Dieses Dachzimmer ist der Lieblingsaufenthalt vieler Bewohner Timbuktus, da es luftig und infolgedessen kühl ist.
Im Sattel durch Nord- und Zentralafrika, so hat der deutsche Afrikaforscher Heinrich Barth seine Reiseeindrücke aus dem Jahre 1853 überschrieben. Aber auch die solide Bauart der Stadt Timbuktu hat nichts vermocht gegen die Angriffe islamistischer Extremisten, denen vor 5 Jahren bedeutende Kulturstätten dort zum Opfer gefallen sind. Die Angreifer konnten einige Monate später aus Timbuktu vertrieben und die Gebäude innerhalb von knapp 4 Jahren restauriert werden. Vor knapp einem Jahr hat dann der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag einen der Haupttäter zu 9 Jahren Haft verurteilt. Und heute hat der Gerichtshof darüber hinaus entschieden, dass der Stadt Timbuktu wegen der Zerstörungen von 2012 eine Entschädigungssumme von 2,7 Millionen Euro zusteht. Diese beiden Entscheidungen haben die Richter in Den Haag für ihre Verhältnisse in Rekordzeit gefällt. Wie die Verhältnisse sind am Internationalen Strafgerichtshof, das erfahren wir jetzt von unserer Kollegin Kerstin Schweighöfer in Den Haag. Und wir hören in ihrem Bericht auch einige Menschen, die diesen Gerichtshof mit Hoffnungen und mit Zweifeln begleitet haben.
Anfangs waren fast alle Experten skeptisch. Zweifellos ein wichtiges Projekt, sagten sie. Aber seine Realisierung werden wir nicht mehr erleben, auch unsere Kinder und Enkelkinder nicht. Tausende von Jahren konnten Generäle, Diktatoren und Rebellenführer straffrei Kriegsverbrechen begehen. Damit ist es jetzt vorbei. Das internationale Recht hat einen großen Schritt vorwärts gemacht, den größten seit dem Zweiten Weltkrieg. Der amerikanische Rechtsexperte William Pace über die Geburtsstunde des ICC, wie der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag kurz genannt wird. Sie schlug am 1. Juli 2002, nachdem die ersten 60 Staaten das sogenannte Rom-Statut ratifiziert hatten, die rechtliche Grundlage dieses Gerichtshofes. William Pace war Koordinator der Vorbereitungskommission. Nicht nur für ihn sei 2002 ein Traum wahr geworden, findet er, sondern für die gesamte Menschheit. Denn die Idee eines solchen Weltgerichts entstand bereits nach dem blutigen Deutsch-Französischen Krieg 1871. Es brauchte mehr als 100 Jahre, bis es soweit war. Erster Chefankläger wurde der argentinische Jurist Luis Moreno Ocampo. Er sprach von einem Wunder.
This institution is a miracle.
Wir machen die Welt weniger primitiv. Wir haben für neue Spielregeln gesorgt. Wer Kriegsverbrechen begeht, wird bestraft. So lautet die wichtigste. Und es funktioniert. Wir verändern die Welt, Schritt für Schritt, von Den Haag aus.
Step by step, from The Hague.
Aber es geht langsam, ganz langsam. Und die Schritte sind winzig. Erst nach 10 Jahren konnte das erste Urteil gefällt werden. Im Juli 2012 wurde der kongolesische Rebellenführer Thomas Lubanga zu 14 Jahren Haft verurteilt, weil er Kinder als Soldaten missbraucht hat.
Affaire le procureur contre Thomas Lubanga Dilo.
Nach 2 Jahren folgte ein zweites Urteil gegen Germain Katanga, einen weiteren kongolesischen Rebellenführer. Aktiv werden kann der ICC erst dann, wenn es die Vertragsstaaten versäumen oder außerstande sind, einem Kriegsverbrecher selbst den Prozess zu machen. Oder wenn der UNO-Sicherheitsrat den ICC-Chefankläger auffordert, mit den Ermittlungen zu beginnen. In Den Haag in U-Haft befindet sich bislang nur eine Handvoll Angeklagter. Denn der ICC hat keine eigene Polizeimacht. Festnahmen sind Aufgabe der Vertragsstaaten. Doch deren Mitarbeit lässt zu wünschen übrig. Auch einer der prominentesten Angeklagten, Sudans Präsident El-Bashir, ist nach wie vor auf freiem Fuß.
Kerstin Schweighöfer über den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag und über die Verfahren, die er bislang durchgeführt oder zumindest angestrengt hat. Dr. Thomas Darnstedt, Jurist, langjähriger Redakteur beim Nachrichtenmagazin Der Spiegel und Autor des Buches Nürnberg, Menschheitsverbrechen vor Gericht 1945. Guten Abend.
Guten Abend.
Nicht nur, dass viele Vertragsstaaten nicht kooperieren, es steigen auch Staaten aus dem Vertrag über den Internationalen Strafgerichtshof aus, zum Beispiel Burundi, Südafrika und Gambia, das Land, aus dem die Chefanklägerin kommt. Andere Staaten denken laut über einen Austritt nach, Russland zum Beispiel, Kenia, Namibia, die Philippinen, das Land, aus dem der Vorsitzende Richter des Timbuktu-Verfahrens kommt. Die USA haben den Vertrag überhaupt nicht unterschrieben. Wie sehr schwächt all das den Internationalen Strafgerichtshof?
Ja, das schwächt den natürlich erheblich. Es war ja immer eine Vertragslösung, die auf Freiwilligkeit der Mitgliedstaaten beruhte. Es kann niemand gezwungen werden, sich dem Gerichtshof zu unterwerfen. Und wenn jetzt vereinzelte Vertragsstaaten meinen, sie müssten den Gerichtshof und das Rechtssystem des Gerichtshofs verlassen, dann ist das natürlich eine erhebliche Schwächung. Aber man muss eben andererseits sehen, das Gericht hat seit seiner Gründung eine unglaubliche Erfolgsgeschichte gehabt. Es sind weit über 100 Staaten, die meisten demokratischen Staaten der Welt, sind dem Vertrag beigetreten. Und Staaten, die etwas auf sich halten, können sich's in der Regel kaum noch leisten, nicht Mitglied in diesem Rechtssystem zu sein. Das gilt, wir wissen es, und das ist das wichtigste Gegenargument, leider nicht für die Vereinigten Staaten. Aber es gibt viele Leute, die sagen, na ja, das schlägt letztlich auf die Vereinigten Staaten zurück.
Es fällt ja auf, und das ist vielleicht eine Erklärung dafür, dass auch gerade afrikanische Staaten herausdrängen aus diesem Vertrag über den Internationalen Strafgerichtshof. Es fällt auf, dass alle Angeklagten, die der Gerichtshof bislang verurteilt hat, aus Afrika stammen, und von 10 laufenden Verfahren beziehen sich 9 ebenfalls auf Afrika. Das hat dem Gerichtshof den Vorwurf eingebracht, rassistisch zu sein. Wie erklären Sie sich diese starke Konzentration auf Afrika?
Naja, man kann ja zunächst mal nicht bestreiten, dass wir in den afrikanischen Staaten zur Zeit, das kann man jeden Tag fast in den Nachrichten hören, ganz große Probleme mit Menschenrechten und mit demokratischen Regierungen haben. Dort geschehen tatsächlich in großem Umfang Menschenrechtsverbrechen, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Insofern ist es gut und zu begrüßen, dass der Internationale Strafgerichtshof dort aktiv wird. Man muss außerdem sehen, dass in 6 von diesen 9 Fällen aus Afrika nicht der Westen gekommen ist, die weiße Welt, und hätte gesagt, wir klagen euch hier an, sondern diese 6 Fälle sind sogenannte Self-Referrals. Das heißt, da haben die Staaten selber erkannt, dass sie zu schwach sind, das Unrecht in ihrem Land in den Griff zu kriegen, und haben sich hilfesuchend an den Internationalen Strafgerichtshof gewandt mit der Bitte, sorgt bei uns für Gerechtigkeit, wir alleine schaffen es nicht.
Was nun die Verbrechen in Mali angeht, die ja der Anlass für unsere Sendung sind, hat sich die Chefanklägerin Fatou Bensouda aus Gambia ja im Verfahren gegen den Islamisten Al-Mahdi darauf beschränkt, ihn wegen der Zerstörung von Kulturgütern anzuklagen, nicht etwa wegen Vergewaltigungen und Misshandlungen, deren sich ja seine Extremistengruppe auch schuldig gemacht haben soll. Hat das damit zu tun, dass sich der Gerichtshof nicht in Verfahren stürzen will, die vielleicht zum Scheitern verurteilt sind?
Ja, der Gerichtshof hat bisher ja das Problem, ein bisschen mit der Ökonomie seiner Energie richtig umzugehen. Wir haben ja diese enorm lange Verfahrensdauer, die damit zusammenhängt, dass das Gericht halt, da es die ganze Welt als Aufgabenfeld hat, ja doch ein relativ kleiner Organismus ist. Das sind ja nur eigentlich eine Handvoll Richter und deren rechtliche Möglichkeiten, irgendwie ein Verfahren durchzuziehen und zum Erfolg zu führen, sind rechtlich schon so beschränkt. Sie haben ja keine Streitmacht, sie haben letztlich nur eine kleine Zahl eigener Ermittler. Sie müssen auf der ganzen Welt recherchieren und zum Teil unter lebensgefährlichen Bedingungen. Das dauert.
Aber das müsste der Gerichtshof ja, das müsste der Gerichtshof ja selber auch wissen eigentlich. Zieht er daraus aus Ihrer Sicht hinreichende Schlussfolgerungen, dass er sagt, wir kennen unsere Grenzen und versuchen dann eben nicht übersteigerte Erwartungen zu erwecken, sondern beschränken uns auf das, von dem wir annehmen, da werden wir auch erfolgreich sein.
Ja, der Gerichtshof erkennt das zunehmend und die Entscheidung, jetzt eben Anklagen zu begrenzen auf Punkte, in denen man von der Beweislage her auf der sicheren Seite ist, in der sich keine großen, komplizierten weiteren Probleme ergeben, ist ja eine Konsequenz dieser Erkenntnis. Es ist eigentlich eine relativ neue Politik, die mit der neuen Anklägerin Frau Bensouda zusammenhängt, ihrerseits eine Schwarze aus Afrika, die anders als ihr Vorgänger mit den sehr begrenzten Kräften des Gerichts offenbar sehr viel bewusster und sparsamer haushaltet, als das der Moreno Ocampo, der Vorgänger, gemacht hat, der Ankläger, der sich in seinen Verfahren allzu oft in sehr umfangreiche und dann eigentlich ziellose Prozesse verwickelt hat.
Trauen Sie denn dem Internationalen Strafgerichtshof zu, das zu erreichen, was der erste Ankläger Ocampo, den Sie gerade erwähnt haben, gesagt hat, also die Welt verändern von Den Haag aus Schritt für Schritt?
Ja, also Schritt für Schritt, das muss man sehen, es sind sehr, sehr kleine Schritte. Ich habe schon öfter darüber geschrieben, ich habe immer gesagt, der Frieden, der so errungen ist, Frieden durch Recht, wie er von dem Gericht versucht wird zu erringen, der ist millimeterweise zu gewinnen. Dass man die Welt damit verändern kann, haben wir bei dem historischen Vorbild des Internationalen Strafgerichtshofs gesehen, bei dem Internationalen Völkerrechtstribunal von Nürnberg 1945 gegen die Spitze der Nazis. Dieses Gerichtsurteil damals und dieser Prozess hat tatsächlich die Welt des Völkerrechts verändert und hat eine Veränderung zum Frieden, zum Recht, zur Vorherrschaft des Rechts in der Welt tatsächlich in Gang gesetzt. Und auf dieser Welle, die damals angestoßen worden ist, schwimmt eigentlich der Internationale Strafgerichtshof von heute. Und es ist ein sehr, sehr langer Weg und es geht wirklich nur Schritt für Schritt.
Könnte es aus Ihrer Sicht schon ein Fortschritt sein, dass die Arbeit dieses Gerichtshofs womöglich den Blick auf Kriege, auf Bürgerkriege, auf Völkermord verändert hat, dass die eben nicht mehr als regionale Probleme erscheinen, sondern als Angriffe auf die Staatengemeinschaft, als diese ja gewertet werden, wie wir ja in dieser Sendung schon gehört haben?
Ja, zunächst mal ist es doch die faszinierende, erschreckende Erkenntnis, Krieg ist ein Verbrechen. Es ist nicht zu rechtfertigen durch irgendwelche hehren Ziele. Krieg ist ein Verbrechen. Diese Wahnsinnsbotschaft, die von dieser mühseligen, kleinkarierten juristischen Arbeit ausgeht, ist eigentlich eine Idee, die als solche die Welt verändern könnte, wenn es sich rumspricht. Ich habe mir heute mal als Reaktion auf dieses Urteil von heute über Timbuktu angeguckt. Der Bürgermeister von Timbuktu, ich weiß nicht, ob davon schon die Rede war, sagt, wir danken dem allmächtigen Gott. Jeder soll wissen, dass niemand über dem Gesetz steht. Das sagt der Mann über das Urteil von heute. Da leben ja auch Menschen in Timbuktu und das ist der Bürgermeister dieser Menschen. Für die ist das offenbar ein großer Augenblick und so gibt es eine Schritt für Schritt eine Wirkung, ein Signal in die Welt. Niemand steht über dem Recht und auch wer behauptet, Kriege zu führen, gerechte Kriege, begeht ein Verbrechen. Das ist doch toll.
Thomas Narnstedt, Jurist, langjähriger Redakteur beim Nachrichtenmagazin Der Spiegel und Autor des Buches Nürnberg, Menschheitsverbrechen vor Gericht 1945, in dem Probleme, über die wir gesprochen haben, auch behandelt werden. Vielen Dank.
Die Stadt hat teils regelmäßige, teils gewundene Straßen. Letztere sind nicht gepflastert. Einige haben einen Rinnstein in der Mitte, um den beträchtlichen Wassermassen, welche sich bei bedeutenden Regenfällen von den Dächern der Häuser in die Straßen ergießen, einen besseren Abzug zu verschaffen. In dem am dichtesten bewohnten südlichen Stadtteil mangelt es an freien Plätzen. Die drei großen Moscheen bilden die einzigen öffentlichen Gebäude des heutigen Timbuktu. Die erstere, die große Moschee, bildet die südwestliche Ecke der Stadt und ist, obgleich in den neueren Teilen nur aus runden Tonklumpen erbaut, doch ein wahrhaft stattliches Gebäude. Die Straßen Timbuktus sind meistens wenig belebt und bieten nicht das rege Treiben einer großen Handelsstadt. Die Zahl der wirklich Angesiedelten und dauernd hier Wohnenden beträgt nur etwa 13.000 Seelen. Dagegen mögen zur Zeit des lebendigsten Geschäftsverkehrs, besonders von November bis Januar, 5.000, ja gelegentlich selbst bis 10.000 Fremde die Stadt besuchen und sich hier längere oder kürzere Zeit aufhalten. Diese sind teils Mauren der Wüste, nebst den arabischen Handelsleuten aus dem Norden, teils und ganz besonders die im Betrieb des Binnenhandels dieser Gegenden eine unendlich wichtige Rolle spielenden Wangarauer oder östlichen Mandingo, nebst den Leuten von Mosi.
Der deutsche Afrikaforscher Heinrich Barth über die Stadt Timbuktu, eine sagenumwobene Stadt, deren Name lange Zeit vielleicht der einzige Name war, den die meisten von uns mit dem westafrikanischen Land Mali verbunden haben. Das dürfte inzwischen anders sein, spätestens seitdem dort Bundeswehrsoldaten im Einsatz sind im Rahmen der UN-Mission MINUSMA. Diese Mission versucht, die Lage in Mali zu stabilisieren, nachdem vor 5 Jahren islamistische Extremisten und andere Rebellengruppen den Norden des Landes unter ihre Kontrolle gebracht hatten und dann Anfang 2013 von Soldaten unter Führung der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich zurückgedrängt worden waren. In diesem Zeitraum hatten dann islamistische Extremisten in der Stadt Timbuktu Kulturdenkmäler zerstört, Mausoleen und die Pforte einer Moschee. Aus diesem Anlass haben wir den Tag in HR2 Kultur heute Abend genannt, die Richter und die Täter, Entschädigung für Timbuktu. Die Unruhen in Mali haben auch danach nicht abgenommen und Untersuchungsteams der UN-Mission MINUSMA haben jetzt bestätigt gefunden, was Menschenrechtsorganisationen schon längst berichtet hatten, dass es nämlich Milizen im Norden Malis gibt, die Kindersoldaten einsetzen. Unser Korrespondent Jens Borchers hat mit einem MINUSMA-Beobachter gesprochen.
Guillaume Ngefa hat einen ziemlich schwierigen Job. Er soll für die Stabilisierungstruppe der Vereinten Nationen in Mali auf die Einhaltung von Menschenrechten achten. 7 Untersuchungsteams hat er Ngefa in diesem Sommer in den Norden des Landes entsandt. Sie sollten konkreten Vorwürfen von Menschenrechtsorganisationen nachgehen. Jetzt stellen die Vereinten Nationen ganz offiziell fest, bewaffnete Gruppen im Norden von Mali setzen Kindersoldaten ein. Guillaume Ngefa sagt, von 33 Gefangenen einer an den Kämpfen im Norden beteiligten Miliz seien 8 Kinder. Das ist aber nicht alles. Es gab auch Hinweise auf Hinrichtungen und Massengräber. Guillaume Ngefas Untersuchungsteams bestätigen genau das.
There have been 2 individuals graves found in addition to 2 mass graves.
Wir haben 2 Einzelgräber und 2 Massengräber gefunden. Jetzt geht es darum zu klären, wie diese Menschen getötet wurden. Bisher ist die genaue Zahl der Leichen noch unklar und wer für ihren Tod verantwortlich ist. Ngefa weiß allerdings bereits so viel. 2 Milizenverbände, die sich immer wieder Gefechte im Norden von Mali liefern, die sind verantwortlich dafür. Beide Gruppierungen haben den Friedensvertrag von Algier unterschrieben, der eigentlich die Kämpfe in Mali beenden sollte. Menschenrechtsaktivisten im Land versuchen seit Jahren mehr oder weniger vergeblich auf Brutalitäten aufmerksam zu machen, die dort begangen werden. Mokhtar Monsef ist Präsident der Vereinigung für Menschenrechte in Mali. Er sagt über die Untersuchungsergebnisse der MINUSMA: Trotz des Friedensabkommens ist Nordmali ein rechtsfreier Raum. Die Gewalt ist dort in weiten Teilen wieder aufgeflammt. Alle bewaffneten Gruppen dort setzen Kindersoldaten ein. Es wundert mich nicht, dass die MINUSMA diese Informationen jetzt bestätigt hat. Immerhin, die Stabilisierungsmission MINUSMA bemüht sich jetzt offenbar stärker als bisher darum, überhaupt solchen Vorwürfen nachzugehen. Und der Menschenrechtsbeauftragte der UN-Truppe verspricht, die Familien der Opfer juristisch unterstützen zu wollen. Das wird allerdings nicht einfach, das weiß auch Guillaume Ngefa. Für uns ist es sehr wichtig zu verhindern, dass es Racheakte gegen Zivilisten gibt, wenn wir wieder weg sind. Wie er das verhindern will, das bleibt offen. Und es ist nicht das einzige Problem. Wer wird sich ernsthaft um die Strafverfolgung der Täter kümmern? Als die Vereinten Nationen ihre Untersuchungsergebnisse öffentlich machten, da beeilte sich Malis Justizminister Mamadou Konaté zwar zu versichern, alle diese Verbrechen werden strafrechtlich verfolgt werden, von unseren nationalen Justizbehörden, aber auch in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof. Das sagte Malis Justizminister einem Radiosender, aber er weiß genau, dass es im Norden von Mali seit Jahren keine verlässliche Gerichtsbarkeit gibt, dass die Milizen nicht davor zurückscheuen, Vertreter des malischen Staates massiv unter Druck zu setzen. Jetzt hoffen Vereinte Nationen und malische Regierung offenbar auf den Internationalen Strafgerichtshof. Die zuständige Chefanklägerin soll im September nach Mali kommen, das teilte das malische Justizministerium mit.
Das berichtet unser Korrespondent für Westafrika, Jens Borchers, mit dem ich jetzt live verbunden bin. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Welche konkreten Hoffnungen verknüpfen denn die Menschen in Mali mit dem Besuch der Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs?
Ich glaube, sie verknüpfen die Hoffnung damit, dass sich überhaupt mal jemand intensiv um solche Menschenrechtsverletzungen kümmert. Denn bisher haben sie die Erfahrung gemacht, dass die malische Justiz in einem fürchterlichen Zustand dazu nicht besonders gut in der Lage war. Übrigens hat die malische Justiz das in Person ihres Justizministers auch schon häufiger anerkannt, in dem Sinne, dass sie nämlich den Strafgerichtshof aufgefordert haben, auch in Mali zu ermitteln, um dort Menschenrechtsverletzungen auf die Spur zu kommen und Leute dafür verantwortlich zu machen. Insofern glaube ich, ist die Hoffnung tatsächlich, dass man über den Internationalen Strafgerichtshof eventuell Täter, wenn nicht sofort dingfest machen kann, aber zumindest sie benennen kann.
Nun kann die Chefanklägerin ja auf zwei Entscheidungen dieses Gerichtshofs verweisen, die Mali betreffen, auf die Verurteilung des Islamisten Al-Mahdi zu 9 Jahren Haft wegen der Zerstörung wichtiger Kulturdenkmäler im malischen Timbuktu und auf die Entschädigungssumme, die der Gerichtshof heute festgesetzt hat. Aber welche Bedeutung haben diese beiden Urteile für die Menschen in Mali, die ja noch unter vielen anderen Verbrechen gelitten haben und leiden, unter Verbrechen gegen Leib und Leben?
Ich glaube, Thomas Darnstedt hat das eben in ihrem Gespräch sehr, sehr klar und deutlich gesagt. Gerechtigkeit kommt millimeterweise voran und auch in Timbuktu leben Menschen. Menschen, die in den letzten Jahren immer wieder die Erfahrung gemacht haben, dass Gerechtigkeit oder schlichtweg Justiz, das ist ja nicht ohne weiteres das Gleiche, für sie überhaupt nicht erreichbar ist. Und diese beiden Urteile machen diesen Menschen, glaube ich, Hoffnung. Erstens, es kümmert sich jemand darum. Zweitens, wenn sich jemand darum kümmert, passiert tatsächlich etwas und dann wird sogar ein Urteil gesprochen. Das ist eine Erfahrung, die viele Menschen im Norden von Mali seit Jahren nicht machen konnten. Insofern glaube ich, geben ihnen diese beiden Urteile Hoffnung.
Mindestens ebenso wichtig wäre aber natürlich, wenn solche Urteile auch eine abschreckende Wirkung auf potenzielle Täter hätten. Ist das nach Ihrer Einschätzung der Fall? Lassen sich militante Islamisten in Mali beeindrucken von solchen Entscheidungen des Internationalen Strafgerichtshofs?
Ich glaube eher nicht. Es ist auch immer die Frage in Mali, was ist eigentlich genau ein Islamist im Norden von Mali und in anderen Ländern der Sahelzone. Da sind Leute unterwegs, die unter dem Deckmäntelchen der Religion Brutalitäten und Morde verüben, die wirklich mittlerweile so viele Opfer gefordert haben. Die lassen sich von so etwas, glaube ich, nicht beeindrucken. Trotzdem wird es sich, glaube ich, herumsprechen, wenn bestimmte Dinge tatsächlich verfolgt werden. Wir haben das gerade erlebt in Sachen Kindersoldaten, die von Milizen im Norden von Mali in Gefangenschaft gesetzt worden waren. Übrigens alle Milizen setzen Kindersoldaten ein. Nachdem die MINUSMA, also die Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen, die Nachricht rausgebracht hatte, wir haben das ermittelt, das ist richtig, es werden Kindersoldaten eingesetzt und von denen sitzen auch welche in Gefangenschaft. Einen Tag später wurden diese jungen Menschen den Vereinten Nationen übergeben und sind mittlerweile in die Obhut der Vereinten Nationen gebracht worden, damit sie wieder ein halbwegs normales Leben führen können. Insofern, es bleibt nicht völlig folgenlos.
Um dazu beizutragen, dass Kindersoldaten wieder ein normales Leben führen können, da eignet sich möglicherweise auch der Opferfonds des Internationalen Strafgerichtshofs, von dem ja auch schon die Rede gewesen ist. Aus diesem Fonds wird ja auch diese Entschädigungssumme für Timbuktu bestritten werden, weil der Angeklagte sie natürlich selber nicht zahlen kann in Höhe von 2,7 Millionen. Ist so etwas wie die Reintegration von Kindersoldaten finanziert aus so einem Fonds des Internationalen Strafgerichtshofs? Ist das auch etwas, was sich die Menschen in Mali erhoffen?
Das könnte sein, dass Sie sich das erhoffen. Ich bin noch nicht ganz überzeugt, bis diese 2,7 Millionen auch wirklich eingesammelt worden sind, dass das Geld auch tatsächlich zusammenkommt. Denn das soll ja von den 120 Ländern aufgebracht werden, die den Internationalen Strafgerichtshof als Institution mit begründet haben, beziehungsweise dort Mitglieder sind. Das Geld muss erstmal eingesammelt werden. Und die Menschen in Mali haben sehr oft die Erfahrung gemacht, es gibt riesige Ankündigungen großer Geber, Konferenzen, internationale Geberkonferenzen, die viele Millionen Euro oder Dollar eingesammelt haben wollen. Die Menschen haben reichlich oft die Erfahrung gemacht, dass sie von diesem Geld bzw. von dem, was damit gemacht werden soll, eigentlich nichts sehen.
Wenn Nordmali, was ja auch aus Ihrem Bericht eben hervorging, ein rechtsfreier Raum ist, wenn es dort keine verlässliche Gerichtsbarkeit gibt, ist dann internationale Strafverfolgung in Mali ja zum Scheitern verurteilt oder im Gegenteil genau das, was dieses Land braucht?
Ich glaube, es ist genau das, was dieses Land braucht. Wir haben gesehen, am Beispiel der Kindersoldaten, bei diesen Missionen, die recherchiert haben, wo Massengräber sind. Das sind Missionen, die werden natürlich mit schwerer Bewachung auf den Weg geschickt. Diese Möglichkeiten haben malische Justizbeamte nicht. Diese Möglichkeiten haben malische Richter auch nicht. Insofern steht da schon eine ganz andere Wucht dahinter. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was den Menschen das Gefühl geben kann, immerhin von außen passiert etwas.
Was müsste denn überhaupt passieren, damit Mali eben kein rechtsfreier Raum mehr ist und es keiner internationalen Strafverfolgung mehr bedarf?
Ja, da würde ich vorschlagen, wir verlängern die Sendezeit um etwa eine Stunde und dann können wir das mal diskutieren. Das ist eine ganz, ganz schwierige und sehr verzwickte Angelegenheit. Vor allen Dingen, glaube ich, müsste eines passieren, dass die malische Regierung tatsächlich ernst macht mit der Umsetzung des Friedensabkommens, das sie mit Rebellenmilizen geschlossen hat in Algier. Das ist mittlerweile 2 Jahre her, dass sie ernst damit macht, tatsächlich diesen Friedensvertrag umsetzen zu wollen. Das wäre das eine, was passieren müsste. Das zweite, was passieren müsste, wäre, dass die internationale Gemeinschaft, die Vielbeschworene, endlich einmal ernst damit macht, wenn die malische Regierung das nicht tut, wenn sie nicht darauf drängt, dass dieser Friedensvertrag umgesetzt wird, dass man ihr politischen und wirtschaftlichen Druck macht.
Einschätzungen unseres Nordwestafrika-Korrespondenten Jens Borchers. Vielen Dank. Verlängern können wir diesen Tag in HR2 Kultur nicht, aber es wird sicherlich nicht der letzte Tag gewesen sein, der Situation in Mali widmen werden. Vielen Dank. Kriegsverbrechen in Mali und Richtersprüche in Den Haag. Wer hat am Ende das letzte Wort, die Richter oder die Täter? Dass die Antwort auf diese Frage nicht mehr automatisch zugunsten der Täter ausfallen muss, daran arbeitet der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag. Wie? Das haben wir uns heute Abend angeschaut und werden es weiter tun. Das war der Tag in HR2 Kultur für heute. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.